Willkommen zum EduCouch Politsommer. Während andere Urlaub machen, packen wir die heißen Eisen der Bildungspolitik an. Wir sprechen mit den KultusministerInnen der Länder. Kritisch, offen, manchmal unbequem, aber immer mit einer Prise Humor. Was läuft gut in der Bildung? Was läuft schief? Und wie kann endlich eine sinnvolle Digitalisierung gelingen? Macht es euch gemütlich, stellt euren Drink kalt, wir servieren euch die Statements direkt an den Strand. EduCouch Politsommer in Kooperation mit Cornelsen. Und los geht's!
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Mein Name ist Benjamin Heinz und heute spreche ich mit der saarländischen Ministerin für Bildung und Kultur und der im vergangenen Jahr, also der ehemaligen Präsidentin der Bildungsministerkonferenz, Christine Streichert-Klevo. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo Herr Heinz, ich freue mich sehr, bei EduCouch dabei sein zu dürfen.
Sie tragen ja schon seit 2019, also seit über 5 Jahren, Verantwortung für die Bildung im Saarland. Was war denn aus Ihrer Sicht das größte bildungspolitische Projekt?
Naja, also tatsächlich haben wir die Schulen durch eine starke Transformation geführt. Wenn man sich überlegt, dass meine Amtszeit nach wenigen Monaten schon durch eine Pandemie sozusagen überrollt wurde und niemand von uns darauf vorbereitet war, hat sich in dieser Zeit doch einiges verändert. Wir spüren immer noch die Auswirkungen. Das heißt, wir merken in Schule, aber auch in Kindertageseinrichtungen, dass sich die Systeme anpassen müssen an die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen. Aber wir haben auch wahnsinnige Schritte in der Digitalisierung gemacht. Und wenn ich sehe, wo wir 2019 standen und wo wir heute stehen, kann man mit Fug und Recht behaupten, Schulen haben sich massiv geändert in dieser Zeit.
Jetzt haben Sie schon die Pandemie erwähnt. Das konnte man damals nicht vorhersagen. Das kam ja über uns hatte das prophezeit. Aber wenn Sie jetzt sozusagen mal prophezeien würden, was wäre denn vielleicht, wenn Sie nochmal 5 Jahre Ihre Amtszeit verlängern könnten? Was wäre denn vielleicht, wenn Sie jetzt antizipieren könnten, was wäre denn in 5 Jahren dann das größte bildungspolitische Projekt, was noch kommt? Was liegt vor Ihnen?
Also tatsächlich geht es, glaube ich, darum, noch besser zu werden, Kinder mit all ihren Bedürfnissen zu fördern. Und das, was wir oft unter dem Stichwort Inklusion und individualisierte Bildungsangebote betrachten, noch stärker in die Fläche zu geben. Wir stellen heute eigentlich, und das gerade nach der Pandemie, das war ja eine Situation, da standen die Bildungsministerinnen und Bildungsminister aller Länder extrem im Fokus, weil wir am Anfang der Pandemie drauf geschaut haben und auch so wissenschaftlich der Eindruck erweckt wurde, die Kinder und Jugendlichen sind die Treiber der Pandemie und deswegen hat alles auf das System Schule und auf das System Kita geguckt. Und die haben sich auch entsprechend geändert. Wir haben heute Schulsozialarbeit an unseren Schulen. Wir statten Kitas besser mit Personal aus. Wir diskutieren heute im neuen Koalitionsvertrag des Bundes darüber, dass wir einerseits ein Startchancenprogramm für Schulen haben, aber dass wir auch eins brauchen für die Kitas. Also man sieht ja, dass sich die Debatten komplett verändert haben. Aber wir sehen auch, dass die Systeme drumherum noch nicht das leisten, was Kinder und Jugendliche in staatlichen Einrichtungen eigentlich brauchen. Und da rede ich über Angebote im Gesundheitssystem, Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, die sich noch stärker darauf fokussieren, wie kriegen wir Kinder und Jugendliche besser gefördert. Und damit will ich sagen, unsere Bildungseinrichtungen und die Menschen, die dort aktiv sind, aus den unterschiedlichsten Professionen, leisten ganz Großartiges. Sie stoßen aber oft da an ihre Grenzen, wo sie sozusagen auf Hilfe und Unterstützung außerhalb des Bildungssystems angewiesen sind. Und das ist auch vor dem Hintergrund der Veränderungen, die es eben gesamtgesellschaftlich gibt, ein dringender Bedarf, den ich habe, dass wir da noch stärker und noch besser zusammenrücken müssen. Unsere Gesellschaft verändert sich und wandelt sich so massiv, dass es eigentlich nicht mehr funktioniert, wenn wir in diesen Zuständigkeitssilos denken und eigentlich immer nur der eine dem anderen vorwirft, nicht genug zu machen, sondern wir müssen drauf schauen, okay, was braucht eine Schule, wenn sie gesund mit ihren Kindern und Jugendlichen arbeiten will? Wie muss ein Gesundheitssystem drumherum funktionieren? Wir wissen heute, dass Schülerinnen und Schüler, wenn man die fragt, wie müsste Schule aussehen, dann sagen sie, es muss eine Schule sein, die nah an unserer Lebensrealität ist. Das machen wir im Bereich der Digitalisierung, würde ich sagen, schon sehr gut. Aber die Bundesschülerkonferenz war jetzt auf der letzten Bildungsministerkonferenz auf der Bundesebene ja mit dabei und hat an uns adressiert, dass sie gerade mit Blick auf die seelische Gesundheit eine bessere Unterstützung erwarten, aus dem System Schule heraus, aber auch was die Angebote und Unterstützungsangebote in akuten Fällen und auch Fällen, die mit therapeutischer Hilfe zu tun haben, auch besser unterstützt werden müssen. Und das ist etwas, wo ich auch die Erwartung habe, dass all die Systeme noch besser ineinander übergreifen müssen, dass sozusagen auch Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister sich Gedanken darüber machen müssen, wie muss das System ausgestattet sein. Und da kommen wir immer wieder an Grenzen. Und das wäre etwas, was ich mir wünsche, was man in der nächsten Dekade, wenn man so will, noch besser in den Griff kriegen kann.
Da schließen sich jetzt gleich mehrere Fragen an, weil Sie so viel schon angerissen haben. Ich würde mal auf ein Thema fokussieren. Da ging es um dieses Thema Schultransformation in Zeiten des Wandels. Im vergangenen Jahr hatten Sie ja auch das ja auch als Leitmotiv Ihrer Präsidentschaft. Und da ging es ja auch darum, dass Sie agilere Strukturen schaffen wollten für Schule. Vielleicht können Sie da auch noch mal ein bisschen konkret werden, was das für Sie bedeutet.
Also wir verstehen ja oder haben, glaube ich, lange Zeit Schulentwicklung so verstanden, dass wir aus den Behörden heraus, den schulischen Behörden heraus, sagen, das und das und das ist zu tun. Und daraus sind Programme entwickelt worden. Und wir haben aber zu wenig auch hingehört, was sagen eigentlich die Expertinnen und Experten in den Schulen in ihrer Multiprofessionalität? Wir haben ja heute nicht mehr nur Lehrkräfte, sondern wir haben eine Vielzahl von Akteuren, die in Schule unterwegs sind, wie die eigentlich ihre Bedürfnisse definieren und was sie der Meinung sind, man tun muss. Und das ist etwas, was ich auch unter Transformation verstehe, dass wir natürlich tolle Ideen und Konzepte in Ministerien entwickeln können und das tun wir auch an allen Ecken und Enden, dass wir aber auch Schulen Freiräume geben müssen, selbst nachzudenken und selbst zu entwickeln, wie sie sich verändern. Wie kann das sein? Wie kann das aussehen? Beim Startchancenprogramm machen wir das jetzt zum Beispiel. Da stellt der Staat, Bund und Länder stellen Geld zur Verfügung, definieren Rahmenbedingungen natürlich auch ein Stück weit, aber sagen dann in diesem Rahmen und mit diesen finanziellen Möglichkeiten könnt ihr entscheiden, was vor Ort eure dringendsten Bedürfnisse sind. Und wir werden dann in einem Zeitraum von 10 Jahren auch feststellen, dass sich wahrscheinlich Handlungsfelder herauskristallisieren, die an allen Schulen bundesweit eine Rolle spielen. Es würde mich nicht wundern, wenn es Fragestellungen der inklusiven Schule sind, wenn es da um Themen, um Gesundheitsthemen geht und wenn es da auch um Sprachbildung geht. Und dass wir den Schulen aber in diesem Rahmen auch sagen, okay, es ist auch eure Verantwortung, Strukturen zu verändern. Und wenn man drauf schaut, wir haben ja viele Schulen, die auch hervorragende Arbeit leisten, die mit gerade auch in ganz besonders herausfordernden Lagen sind, die den Deutschen Schulpreis zum Beispiel auch gewinnen. Und das sind Schulen, die sich von gewissen Strängen gelöst haben und gesagt haben, okay, wir müssen unser System verändern, wir müssen mit den Kindern Schritt halten, die nun mal unsere Schule besuchen. Und das braucht Veränderung. Das braucht vielleicht auch ein Denken in jahrgangsübergreifenden Gruppen. Das braucht ein Denken in multiprofessioneller Perspektive. Ein Denken, wo nicht jede Lehrkraft für sich etwas entwickelt, sondern wo man im Team arbeitet. All das passiert heute schon an unseren Schulen. Und das wäre natürlich auch die Idee vor dem Hintergrund der Transformation und der gesellschaftlichen Veränderung. Und auch vor dem Hintergrund, dass eigentlich jeder immer sagt, in Schule müssen wir anfangen, genau diese Prozesse dann auch in die Wege zu leiten. Und das ist das auch, was ich unter Agilität verstehe. Wir haben ja heute kein Erkenntnisproblem mehr. Wir haben diverse Studien von der großen PISA-Studie angefangen über ICLU-Studie und vieles andere mehr. Wir wissen eigentlich, was wir tun müssen. Wir haben oft nur dann in der Umsetzung die Herausforderung, Schulen dort auch adäquat zu begleiten und dass sie agiler werden können. Dazu braucht es gute Lehrkräftebildung natürlich. Dazu braucht es auch Zeit. Das wird Ihnen jede Schule sagen. Wir brauchen auch die Zeit für die Entwicklung. Aber es braucht vor allem auch Ansätze, mit den Ressourcen, die man ihnen zur Verfügung steht, auch selbstständiger umgehen zu können. Und dabei geht es gar nicht darum, Schulautonomie so zu verstehen, dass man sagt, okay, ihr müsst jetzt einfach selber klarkommen, sondern es geht darum, auch Schulen zu ermutigen, diese Schritte zu gehen. Und aus den Schulen, die das tun, wissen wir auch, dass das ein herausfordernder Prozess ist, aber dass es sich mit Blick auf die Förderung von Kindern auch sehr stark und sehr schnell auch auszahlt.
Ich würde nochmal auf das Thema Herausforderungen eingehen. Sie hatten ja auch schon am Anfang erwähnt und da wollte ich auch eine Anmerkung auch sagen, Sie sind ja als Land auch einer der Vorreiter in Bezug auf die digitale Bildung, haben auch sehr früh Digitalgesetz verabschiedet und haben auch eine sehr gute digitale Ausstattung der Schulen, zum Teil sogar schon ab der Grundschule. Ich glaube, ab der 3. Klasse gibt es da digitale Endgeräte. Jetzt ist in den letzten, ich würde fast sagen, ja Monaten sozusagen die Diskussion hochgekocht beziehungsweise auch nochmal präsenter geworden, dass man auch das Smartphone in der Grundschule verbietet. Das ist bei Ihnen, glaube ich, auch ab nächstem Jahr der Fall, ab der 3. Klasse. Die Frage wäre jetzt so, ich meine, einerseits ist natürlich Ihr Anspruch sozusagen digitale Förderung der Kinder und dann natürlich der andere Ansatz, das ist ja auch schon erwähnt, der Schutz sozusagen der Kinder. Wie kriegt man sozusagen die beiden Pole miteinander in Kombination gebracht, dass man beides machen kann?
Also auch da, das ist ein Thema, da haben wir kein Erkenntnisproblem. Wir wissen aus auch aus wissenschaftlicher Begleituntersuchung, dass Kinder sehr früh, und da rede ich von einem wirklich sehr frühen Lebensalter, im frühkindlichen Bereich, heute schon mit digitalen Medien in Kontakt kommen. Und dass eine immer größere Anzahl von Kindern auch unbegleitet mit diesen Medien in Kontakt kommt. Heißt, das klassische Bild, das man heute auch sieht, wenn man auf der Straße unterwegs ist, ein Kind im Kinderwagen, sobald es ein Handy in Händen halten kann, also motorisch dazu in der Lage ist, hält ein Handy in Händen im Kinderwagen. Und das macht ja was mit dem Kind. Also einerseits ist es beschäftigt, aber auf der anderen Seite kommuniziert das Kind dann weder mit seiner Umwelt, mit anderen Menschen, die sich in seinem Umfeld, in Umfeld bewegen, noch kommuniziert es mit seinen Eltern. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf das Sozialverhalten, auf die Sprachbildung. Möglicherweise, und das ist etwas, wo man auch wissenschaftlich noch mal genauer hinschauen muss, auch vielleicht auf die Entwicklung des Gehirns, also auch auf die körperliche Entwicklung kann es Auswirkungen haben. Und all diese Auswirkungen und die Herausforderungen, die ein Kind dann in einem solchen unbegleiteten Medienkonsum entwickelt, die schlagen sich nieder in unseren Kindertageseinrichtungen und in unseren Schulen. Das hat auch dazu geführt, dass die Schulen in den vergangenen Jahren auch dazu übergegangen sind, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsregeln für das Smartphone in den Schulen umzusetzen. Wir haben in unseren Grundschulen im Saarland sehr genau hingeschaut und haben festgestellt, dass unsere Grundschulen diesen Schritt des Handyverbots gegangen sind und gesagt haben, in der Grundschule ist das auch gerade vor dem Hintergrund der Medienbildung gar nicht notwendig. Wir brauchen also private Endgeräte nicht. Wir haben noch eine zweite Entwicklung, die mich auch sehr nachdenklich stimmt. Das eine ist die unbegleitete mediale Nutzung im familiären Umfeld, bei Eltern, aber auch Großeltern, wenn sie in der Betreuung eingebunden sind, spielen da auch eine Rolle. Und der zweite Punkt ist, dass es auch eine Anzahl von Eltern gibt, die ein Bedürfnis danach haben, zu wissen, wo ihr Kind ist. Das heißt, das Nachverfolgen des Standortes des Kindes, der ja heute auch mit digitalen Möglichkeiten machbar ist, mit einer Smartwatch zum Beispiel, hält Einzug in die Kinderzimmer. Und diese Angebote, so schildern uns das die Grundschulen, aber auch bisweilen schon Kindertageseinrichtungen, führt dazu, dass Eltern sich über die Smartwatch auch in die Einrichtungen einschalten können, mithören können, aber auch teilweise das Kind anrufen können während des Unterrichts, und das stört natürlich. Deswegen haben wir auch diese Angebote aus dem schulischen Geschehen verbannt, wenn man so will. Wir haben uns dazu entschieden, weil wir gerade auch in der Beratung unseres digitale Bildungsgesetzes gewesen sind, das eben auch gesetzlich zu verankern, weil wir glauben, dass es in der Grundschule im Alter von Kindern 6 bis 10 Jahre überhaupt nicht notwendig ist. Und weil wir natürlich auch eine digitale Ausstattung haben. Sie haben das gesagt, wir haben während der Pandemie schon begonnen, alle unsere Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten auszustatten. Und wir tun das auch in der 3. Klasse, weil wir der Auffassung sind, dass neben dem Lesen, Schreiben, Rechnen Kinder auch Kompetenzen entwickeln müssen, sich in der digitalen Welt zu bewegen. Und diese Kompetenzen werden nicht automatisch in der Familie mitgegeben. Die KIM-Studie weist darauf auch hin. Und deswegen ist Schule da auch ein ganz, ganz wichtiger Ort, der das ermöglichen muss. Aber natürlich geht es nie, ohne dass man das Elternhaus an der Stelle mitdenkt. Und mein Eindruck ist, wir haben großen Zuspruch bekommen für diese Regelung. Aber wir haben auch noch mal was ausgelöst bei den Erziehungsverantwortlichen, nämlich zu sagen, auch ihr müsst genau hingucken, was eure Kinder da machen. Und wir stellen einfach fest, dass wenn ich ein Kind unbegleitet sozusagen auf YouTube schicke und das Kind anfängt, Kinderfilme zu gucken, ist das vielleicht noch in Ordnung. Aber wir wissen auch, dass es bei diesen Inhalten eben nicht bleibt und dass ein Algorithmus Kinder sehr schnell auch zu Angeboten führt, die nicht altersgerecht sind. Wir wissen im Übrigen auch, dass extreme Kräfte, auch extreme politische Kräfte, auf YouTube Werbung schalten beispielsweise, die ganz gezielt an Kleinkinder gerichtet ist. Auch hier findet dann schon sehr früh zum Beispiel auch politische Bildung statt. All das ist, glaube ich, vielen Eltern gar nicht so bewusst, weil sie auch nicht jederzeit nebendran sitzen. Man könnte jetzt sagen, meine Generation ist mit dem Fernseher aufgewachsen, da ist das auch nicht passiert, da hat man auch ohne Eltern mal Fernsehen geguckt. Aber ich finde, die Qualität ist jetzt schon nochmal eine andere, weil der Fernseher war sozusagen präsent im Wohnzimmer, auch im Kinderzimmer. Heute ist, kommt sozusagen der kleine Bildschirm sogar in den Kinderwagen hinein, wenn ich draußen unterwegs bin. Und damit nehme ich Kindern natürlich auch extreme Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten auf Dauer. Und wir haben uns dazu entschieden und ich glaube, die Zeit wird auch zeigen, dass der Weg, so wie wir ihn gewählt haben, richtig ist.
Absolut. Also auch in Bezug auf Fernsehen war ja auch noch mehr, hat ja auch nochmal Regeln. Also gibt es ja Medienzentralen, die da zumindest eine Kontrolle ausüben kann. Das ist bei Social Media nicht in dem Fall, also so der Fall. Wir hatten es auch schon erwähnt, es geht ja auch um, Sie hatten ja schon Kompetenzen angesprochen oder Future Skills, die die Eltern brauchen, um ihre Kinder sozusagen auch anleiten zu können. Kommen wir mal zurück auf die Lehrkräfte, das hatten Sie ja auch schon erwähnt, es geht ja auch um eine geeignete, neue oder verbesserte Lehrkräfteausbildung, auch in Bezug auf diese digitalen Kompetenzen, die auch Lehrkräfte brauchen. Was sehen Sie da an sozusagen Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Digitalisierung bei Lehrkräften?
Also wir betrachten in unserer Strategie Digitalisierung eben nicht rein nur von der technischen Seite. Also wir haben jetzt nicht diese Ausstattungsoffensive einfach so gewählt und sagen, okay, was dann auf den Geräten stattfindet, ist uns erstmal egal, sondern das ist bei uns eingebettet in einen systematischen Weg. Das heißt, ein Kind, das ein Endgerät hat, und ab der 5. Klasse sind diese Endgeräte auch individuell auf jedes Kind dann zugeschnitten. Auf diesen Endgeräten gibt es Inhalte. Das heißt, es gibt auch weiterhin klassische Schulbücher in Schule, aber eben auch digitale Äquivalente oder sogar Programme, Apps, Softwareangebote. Und wir wollen sogar noch den Schritt weitergehen, auch KI auf diesen Geräten anzubieten. Und diese gesamte Infrastruktur wird über unsere Online-Schule Saarland gesteuert. Das heißt, wir haben eine landesweite Lerncloud, mit der unsere Schulen arbeiten. Und unsere Schulträger, die Kommunen, sind in dieses Netzwerk mit eingebunden. Das heißt, die Geräte werden von den Schulträgern verteilt. Die Lehrkräfte bestimmen, welche Inhalte für jeden Schüler, jede Schülerin auf dem Gerät drauf sein müssen, damit sie im Unterricht damit arbeiten können. Das setzt dann natürlich automatisch voraus, dass die Lehrkräfte auch wissen, wenn sie das nächste Schuljahr planen, mit welchen digitalen Inhalten und Angeboten wollen wir uns beschäftigen. Und da kommt unser Bildungscampus ins Spiel. Wir haben uns vor 2 Jahren entschieden, die gesamte Lehrkräfte-Aus- und Fortbildung im Rahmen eines Bildungscampus zu organisieren. Das können wir als kleines Bundesland auch machen. Wir hatten früher ein Lehrerfortbildungsinstitut und wir haben die zweite Phase der Lehrerbildung und wir haben eine Universität und noch 2 künstlerische Hochschulen, mit denen wir die Lehrkräftebildung organisieren. Und wir haben die 2. und 3. Phase der Lehrerbildung in diesen Bildungscampus übernommen. Das erlaubt uns im Referendariat schon, Inhalte, die für die schulische Arbeit wichtig sind, in diese 2. Phase zu hinterlegen. Und wir sind natürlich dann auch schlagkräftig, auch wenn es mal um Veränderungen geht. Und wir sagen, okay, im nächsten Schuljahr brauchen wir dieses Thema. Und das haben wir damit gut organisiert. Und es gibt bei der digitalen Bildung noch eine 2. Entwicklung, auf die ich sehr stolz bin. Wir haben uns auch früh dazu entschieden, das Fach Informatik an unseren weiterführenden Schulen in der Klasse 7 allen Schülerinnen und Schülern als verpflichtendes Angebot in die Stundentafel hineinzuschreiben. Wir haben also nicht gesagt, das ist nur was für die Kinder, die in einen gymnasialen Ausbildungsweg gehen, sondern es ist für alle wichtig, dass sie diese Kompetenz erfahren. Und wir haben uns auch nicht davor gescheut, in Kenntnis des Fachkräftebedarfs, den man damit dann auch auslöst, zu warten, sondern wir haben gesagt, die Lehrkräfte, die wir schon im System haben, und das können, sind insbesondere Mathematik- oder Naturwissenschaftslehrkräfte, aber eben auch andere, die haben wir angesprochen, ob sie mit uns den Weg mitgehen wollen. Und die haben wir weiterqualifiziert zusammen mit der Universität des Saarlandes. Und haben damit auch Sorge getragen, unseren Fachkräftebedarf, den wir haben, dort eben zu bedienen. Weil leider ist auch Fakt, dass wir gerade in diesem Segment der digitalen Bildung und der informatischen oder Informatikausbildung, Lehrkräftebildung, bundesweit zu wenig Absolventinnen und Absolventen haben, um diesen ja zunehmenden Bedarf. Es gibt ja viele Bundesländer, die diesen Schritt jetzt auch planen und in die Umsetzung bringen. Ich glaube, Rheinland-Pfalz haben vor kurzem angekündigt, dass sie das jetzt auch machen. Das heißt, das wirkt ja auch auf den Fachkräftebedarf nochmal ganz massiv. Und wir kriegen diese Lehrkräfte einfach auf dem Lehrerarbeitsmarkt aktuell nicht. Aber diese besonderen Bedarfe und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, die können wir damit ja nicht vom Tisch wischen, dass wir sagen, wir haben die Fachkräfte jetzt nicht, sondern da müssen wir dann selber ran. Und das haben wir getan. und sind da auch sehr stolz drauf. Das Saarland ist das Weg, ist das Land der kurzen Wege. Also uns ist es da auch sehr leicht gefallen, das zusammen mit unserer Universität zu machen, die auch eine besondere Expertise in dem Bereich Informatik haben. Und die waren sofort an unserer Seite. Und ich würde sagen, es zahlt sich aus. Dieses Thema hat bei den Schülerinnen und Schülern sehr massiv eingeschlagen damals, als wir gesagt haben, wir machen dieses Fach, weil sie gesagt haben, endlich kommt mal ein Stück weit unsere Lebensrealität auch im Stundenplan vor. Und das ist so ein bisschen Auftrag für uns, daran auch weiterzuarbeiten, nicht nur bei der digitalen Bildung, sondern das gilt ja letzten Endes für alle Fächer anzuknüpfen an das, was Schülerinnen und Schüler eben auch als ihre Notwendigkeit selbst betrachten.
Eigentlich nimmt das perfekt meine nächste Frage vorweg. KI hatten Sie schon erwähnt, das in aller Munde wird jeden Tag besser. Es gibt jeden Tag neue Anwendungen. ChatGPT kann ja Aufsätze schreiben, kann übersetzen, kann eigentlich ganz viele Dinge, die Schülerinnen und Schüler vorher sozusagen selbstständig gemacht haben. Wie hingehend muss sich denn Schule verändern, wenn ganz, ganz viele der Herausforderungen oder Aufgaben, die Schüler vorher quasi ohne digitale Unterstützung, ohne KI gemacht haben, jetzt durch KI gelöst werden kann? Also wie muss sich Schule verändern oder vielleicht auch positiv gewendet? Vielleicht muss sich auch Schule sozusagen, vielleicht kann Schule jetzt auch seine eigentlichen Stärken ausspielen. Wie muss Schule quasi in so einer KI-geprägten Welt funktionieren, dass sie Sinn macht?
Also es ist schon eine Kulturrevolution. KI als solches ist ja eigentlich keine neue Entwicklung, sondern die beschäftigt ja Hochschulen schon sehr, sehr lange. Aber was sich jetzt geändert hat, ist, dass sie für uns alle und nicht nur für Schülerinnen und Schüler im Alltag zugänglich ist. Das heißt, dass eigentlich jeder Mensch das inzwischen auch in seinem Beruf oder im privaten Umfeld nutzt. Die meisten sind noch sehr experimentell unterwegs und man probiert aus und man guckt, wie es geht, weil es leider auch für alle, auch für die Gesamtgesellschaft noch keine Qualifizierung gibt. Also im Beruflichen fängt es jetzt so langsam an, aber wir stehen da als Gesamtgesellschaft eigentlich von einer Riesenherausforderung, was es für uns bedeutet. Also nutzen wir es, wir sind neugierig und wir setzen es ein. Und diese Neugierde ist natürlich in den Schulen auch zu spüren. Und auch da sind wir wieder an dem Punkt, für Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr unterscheiden zwischen einer analogen und digitalen Welt, ist es ganz selbstverständlich, das zu nutzen. Und wenn wir es dann mit dem Stichwort, es ist aber eigentlich in Schule verboten, versehen, dann können wir ganz sicher sein, wenn es die Schülerinnen und Schüler noch lieber einsetzen, als wenn wir sagen, okay, lass uns mal konstruktiv drauf schauen, wie können wir es im Unterricht verwenden und wie können wir davon auch lernen oder wie können wir unseren eigenen Lernprozess damit verbessern, aber wo sind vielleicht auch noch Fehler im System und wie erkennen wir die? Und unsere Lehrkräfte schildern uns, dass genau das aktuell passiert. Schülerinnen und Schüler nutzen KI, um ihre Hausaufgaben zu machen. Ich sag mal, früher war die KI dann einer der Erziehungsberechtigten, der vielleicht nebendran stand und mithalf. Heute brauche ich die eigentlich nicht mehr. Wenn ich ChatGPT oder andere Anwendungen bedienen kann, dann geht das sogar noch wesentlich schneller. Ich spare also noch Zeit. Also gibt es erstmal ein natürliches hohes Interesse bei Schülerinnen und Schülern, das in die Nutzung zu bringen. Sie merken, ich schmunzle bei der Geschichte auch ein bisschen, weil so ist es ja erstmal in der Anwendung. Und man kann dann auch schmunzeln, weil, sag mal, wenn man es schlecht macht, lässt man die Fragen, die ChatGPT dann ja meistens bei der Erfüllung einer Aufgabe hinterlässt, lässt man dann noch drin. Das heißt, Lehrkräfte sehen relativ schnell, dass es mit KI gemacht wird. Und deswegen ermutige ich Lehrkräfte auch, genau über diese Feststellung jetzt erstmal nicht bestrafend hineinzugehen und direkt eine schlechte Note zu geben, sondern erstmal mit den Schülern festzustellen, was habt denn ihr hier eigentlich gemacht? Und ihnen auch klarzumachen, dass KI schon gut ist, aber dass man es trotzdem noch erkennen kann, momentan zumindest. Wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickelt. Und dass wir jetzt diesen konstruktiven Raum auch mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam brauchen, weil wir wollen ja, dass Schule ein Feld bleibt, wo ich jetzt nicht nur der KI Fragen stelle, sondern dass wir auch was aus all dem lernen, was sie tun. Wir haben unseren Leistungsbewertungserlass auch dahin geändert. Der Leistungsbewertungserlass definiert sozusagen, welche Prüfungsformate Schulen wählen können, ob sie punktuelle Leistungserhebung machen oder prozessorientierte Leistungserhebung. Und wir haben dort Material und digital gestützte Prüfungsformate auch explizit mit reingepackt. Wir sind jetzt noch an dem Punkt, dass wir natürlich auch ein datenschutzsicheres Umfeld schaffen müssen, in dem die Schulen auch arbeiten können. Das heißt, eine KI-Anwendung an unsere Schulen zu bringen in diesem Gesamtsystem der digitalen Bildung, die den Schulen dann auch gute Instrumente an die Hand gibt, damit arbeiten zu können. Auch da sind ja auch Kolleginnen und Kollegen schon auf diesem Feld unterwegs. Wir haben im Rahmen des Digitalpaktes auch länderübergreifend arbeiten wir an dem Thema. Und es gibt tatsächlich auch glücklicherweise auf dem Education-Markt auch Anbieter, die genau das beantworten. Und da wird es spannend, eben dann nicht nur zu gucken, wie können wir Schülerinnen und Schüler in der KI-Nutzung stärken und sie natürlich auch auf die Tücken hin vorbereiten, sondern wie können wir KI auch in der Unterrichtsvorbereitung und Umsetzung von gutem Unterricht animieren, das zu nutzen. Weil es ist tatsächlich so, und das merke ich auch in der Arbeit eines Ministeriums, auch wir möchten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter KI-Anwendungen nutzen, weil gerade in der konzeptionellen Entwicklung die KI einem sehr schnell und unkompliziert schon mal ein paar Pisten geben kann. Und mit so einer Grundlage kann man wesentlich schneller und auch zielgerichteter arbeiten. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für den Unterricht. Wenn ich mir heute vorstelle, dass eine Deutschlehrkraft plötzlich, weil ein Kollege oder eine Kollegin erkrankt ist, am nächsten Tag Biologieunterricht machen muss in der Vertretung, dann fällt das natürlich mit einer KI-gestützten Vorbereitung, muss man einfach ganz platt sagen, wesentlich leichter, als wenn ich mich jetzt am Abend vorher mit großem Stresspotenzial noch da reinwerfe und überlege, was mache ich jetzt da eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern? Oder ich nehme gerne das Beispiel, wir hatten im vergangenen Jahr ein Jahrhunderthochwasser im Saarland. Das hat bestimmte Regionen sehr stark berührt. Und man muss in so einer Situation davon ausgehen, dass das ein Thema ist, das Schülerinnen und Schüler sehr stark beschäftigt. Und meine Erwartung ist dann auch, dass man mit den Schülerinnen und Schülern genau darüber redet. Jetzt hat nicht jede Lehrkraft sofort ein Unterrichtskonzept in der Schublade und kann sagen, jawohl, ich habe nur auf das Hochwasser gewartet. Ich bin jetzt in der Lage, das in meinem Deutschunterricht oder im Politikunterricht umzusetzen. Mit KI kann einem sowas doch relativ schnell gelingen, indem man sagt, was man braucht und indem man auch in einem guten Rahmen dann sogar angeknüpft an den Lehrplan sagen kann, wir nutzen dieses Thema, was bei Kindern gerade sehr präsent ist und arbeiten dann mit ihnen zu bestimmten Inhalten. Und das ist etwas, das wird sich meines Erachtens sehr schnell durchsetzen, weil daraus kann man auch eine echte Entlastung für Lehrerinnen und Lehrer schaffen. Und wenn man noch weitergeht, man kann daraus auch die individuelle Förderung von Schülerinnen umsetzen. Wenn wir Cracks haben, die im Geschichtsunterricht einfach noch mehr Futter brauchen, weil sie so gut sind, dann kann ich das über solche Angebote natürlich wesentlich besser organisieren. Und deswegen stehe ich der Entwicklung rund um künstliche Intelligenz sehr positiv gegenüber. Und vor allem will ich, dass wir nicht nur konsumieren, das ist das, wo jetzt, glaube ich, die meisten es so nutzen, sondern dass wir es auch aktiv gestalten können.
Wahnsinnig spannend. Könnte man noch deutlich länger darüber reden, auch über Qualitätsmerkmale und sowas. Ich würde nochmal in die Endphase unseres Interviews einsteigen, um die vorletzte Frage. Sie hatten auch schon adaptive Lernsysteme angesprochen, beziehungsweise Individualisierung. Und es gab letztes Jahr, gab es ja das Scheitern dieses ALS-Projekts. Und da hat ein bekannter Bildungsjournalist, Christian Füller war das, glaube ich, geschrieben, der Bildungsföderalismus würde es nicht können, Punkt. Und hat da quasi damit repolarisiert und hat eben die Ursache dieses Scheiterns dieses Projekts eben auf den Föderalismus geschoben. Darüber würde ich gar nicht sprechen wollen, sondern einfach nur darüber, Sie sind die A-Koordinatorin der Bildungsministerkonferenz. Widersprechen Sie ihm oder hat er da einen Punkt, was den Föderalismus anbelangt, dass das solche Entwicklungen hemmt?
Also ich glaube, er hat einfach nicht gelesen, was wir dazu schon gemacht haben. Gerade das Thema KI findet in der Bildungsministerkonferenz absolut seinen Platz. Wir haben sogar, und das hat damals ja auch für Wellen in der Debatte gesorgt, wir haben sogar gesagt, KI muss in der Grundschule schon Einzug halten, weil dort eben die Grundlagen für digitale Bildung, für Medienbildung gelegt werden. Schrägstrich, Kinder kommen auch, ob sie es wollen oder nicht, mit KI-Anwendungen in Berührung und müssen einfach früh verstehen, mit was sie es da zu tun haben. Also das wäre meine Antwort auf Herrn Füller, dass er sich, glaube ich, mal ein bisschen besser informieren muss, was wir schon tun. Und Fakt ist auch, dass wir als Konferenz der Bildungsministerinnen und Bildungsminister natürlich auch die Veränderungen und die Strukturreform der KMK vorangetrieben haben. weil wir gerade auch mit diesen aktuellen und sehr akuten Themen ja spätestens seit der Pandemie tagtäglich auch konfrontiert werden müssen. Und wir können nun auch mal nicht mehr sagen, wir warten, bis die Mühlen der Gremien soweit sind, sondern wir wollen auch über Beschlüsse und auch relevante Entscheidungen herbeiführen und sichtbar machen, dass wir uns mit den Themen beschäftigen. Und das brauchen wir auch dringend, auch im Zusammenspiel der Ebenen. Wir haben ja mehrere Ebenen, die für die Gestaltung der Bildungseinrichtungen Verantwortung tragen. Und das beginnt bei der kommunalen Ebene, geht auf die Landesebene und dann auf die Bundesebene. Das zieht sich durch alle Entwicklungsfelder von Kindern und Jugendlichen hindurch. Und wir sind glücklicherweise heute auch mit der neuen Bundesregierung in der Situation, uns nicht nur Verantwortlichkeiten und Fehler zuzuschreiben, sondern zu sagen, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir müssen in die Umsetzung kommen und wir müssen Themen anpacken und sie auch gemeinsam in den Griff kriegen. Und da bin ich wirklich auch froh, dass in diesem Kompetenzgefüge, dass der Bildungsföderalismus ja auch also ich bin froh, dass es den Föderalismus gibt, nicht nur, weil er eben die Möglichkeit gibt, ein Bildungsministerium zu haben, sondern weil das eine ureigene Kompetenz der Länder ist, Kinder und Jugendliche zu begleiten und das auch eine Aufgabe ist, die sehr erfüllend ist und wo man auch tatsächlich viel bewirken kann. Aber wir wissen heute auch, aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bundesländer, und das hängt jetzt nicht nur an politischer Couleur, sondern das hängt ja auch an der Frage, welche Strukturen hat ein Land? Wie stark wirken sich Veränderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung in einzelnen Regionen aus? Und da sind die Belange eines westlichen Bundeslandes oder eines südwestlichen wie das Saarland nochmal andere als eines südlichen oder eines nördlichen Bundeslandes, dass der Bund auch in diesen Entwicklungen auch eine ausgleichende Funktion hat. Und so würde ich auch die Rolle beschreiben, wenn es darum geht, Bildung und die Arbeit der Länder an dieser Stelle auch zu unterstützen. Der Bund hat den Auftrag, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. Und er kann das auch. Und das haben wir auch bewiesen in der Zusammenarbeit beim Startchancenprogramm, dass wir sowas gemeinsam auf den Weg bringen können. Und deswegen, glaube ich, wird uns das auch in Zukunft gelingen. Und die Themen liegen alle auf dem Tisch. Die haben wir bei der digitalen Bildung ausgemacht. Die haben wir auch bei dem Thema ausgemacht, wenn es um Handynutzung geht oder Social-Media-Nutzung von Kindern und Jugendlichen. Die haben wir bei der frühkindlichen Bildung jetzt schon identifiziert mit der neuen Bundesbildungs- und Familienministerin. Und es kommt am Ende nur darauf an, dass diejenigen, die Verantwortung tragen, diese Verantwortung für sich auch sehen und wissen, das, was wir von Schulen und Kitas verlangen, dass sie in einem Netzwerk zusammenarbeiten und kooperativ miteinander umgehen, dass das auch die Ebenen Kommunen, Land und Bund gemeinsam machen können. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da auch was Gutes hinkriegen können.
Liegt es auch daran, dass Sie quasi eine ehemalige Kultusministerin quasi jetzt als Bundesministerin haben? Also aus Schleswig-Holstein-Verbrien ist ja jetzt Bildungsministerin, die kennt sich ja aus, quasi mit der Ministerin. Ja. Also hat man das Gefühl, es ist jetzt geht es noch besser?
Also das trägt auf jeden Fall dazu bei, weil sie weiß, worüber sie spricht. Und das ist schon mal ein extremer Vorteil, wenn man die Aufgabe einer Bundesbildungsministerin innehat. Sie ist da Expertin. Das ist natürlich dann auch für die Länder ein guter Sparringspartner. Wir müssen uns nicht lange Dinge erklären, sondern wir können im Grunde genommen am gleichen Informationsstand sozusagen starten. Aber wir haben natürlich auch unterschiedliche Rollen. Auch das muss man sehen. Also Kooperation bedeutet nicht, dass sie immer konfliktfrei laufen wird, sondern wir werden auch sehen, dass wir Themen haben, wenn es um finanzielle Verhandlungen geht, wo man auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber das ist ja auch gut so. Am Ende, sage ich, geht es ja darum, nicht über Schülerinnen und Schüler zu sprechen, sondern wir reden über Kinder und Jugendliche, die auch in Schule sind oder, wenn sie noch kleiner sind, auch in Kita sind. Aber die bewegen sich ja mit all dem, was sie in ihrem Rucksack haben, auch in anderen Sphären. Und deswegen brauchen wir auch in der Bundesregierung jemanden, der auch mit den anderen Systemen, mit dem Gesundheitssystem beispielsweise, aber auch mit dem Arbeitsmarktsystem in konstruktiven Austausch geht und die Wünsche, die wir als Länder haben, auch in diese Sphären hineinträgt. So wie wir das als Länderminister ja auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Landesregierungen machen. Und dann kann was wirklich Gutes daraus entstehen.
Das muss ich natürlich nochmal fragen. Ich meine, Sie haben ja noch Frau Rubig, quasi jetzt ehemalige Kollegen. Gibt es da auch Schnittstellen zum Justizministerium?
Also Frau Rubig, und das hat uns natürlich auch, darf man so sagen, auch sehr gefreut, dass zwei versierte Bildungsministerinnen ehemalige Bildungsministerin jetzt in der Bundesregierung Verantwortung tragen. Frau Hubich hat, glaube ich, auch als Justizministerin in den ersten Wochen ihrer Arbeit auch schon sehr klar deutlich gemacht, dass sie auch dort, wenn es gerade um Kinderschutz geht, um Umgang beispielsweise mit Gewalt in Familien, die Interessen von Kindern und Jugendlichen natürlich eine Rolle spielen und hat da direkt auch ganz klare Akzente gesetzt als Justizministerin. Und ich weiß, das wird sie auch in Zukunft tun. Sie wird ja ihre Erfahrung als Bildungsministerin nicht ablegen, sondern sie weiß sehr genau, was die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen angeht. Und da bin ich mir sicher, werden wir auch noch einiges von ihr hören, weil gerade mit Blick darauf, dass wir auch eine kind- und jugendgerechte Justiz brauchen, die nicht nur bestraft, das ist ja das, wo man oft dann drüber diskutiert, wenn es darum geht, ab wann ist jemand eigentlich auch strafmündig sozusagen, sondern dass wir auch drüber diskutieren, wie können wir denn Kinder auch mit den Instrumenten der Justiz auch noch besser schützen, vor Gewalt beispielsweise in Familien. Da hat sie direkt schon am Anfang, wie ich finde, hervorragend deutlich gemacht, dass es auch darum geht und das freut mich auch. Und ich glaube, die zwei, so nehme ich es auch wahr, agieren da auch sehr gut, auch parteiübergreifend. Das ist für unsere Demokratie ja auch was Wichtiges, dass die Demokraten auch zeigen, dass sie auch miteinander in der Sache gut zusammenarbeiten können, dass sie natürlich auch hart in der Sache streiten, das ist gar keine Frage, weil es geht ja hier auch um was, aber dass sie eben auch zeigen, dass Zusammenarbeit funktioniert. Das haben die beiden, wie ich finde, hervorragend bewiesen. Und angesichts aktueller, sonstiger politischer Debatten würde ich mir wünschen, dass sich andere hier auch ein Beispiel nehmen.
Das klingt total optimistisch und könnte eigentlich ein gutes Schlusswort sein. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich meine, im Politikbetrieb gibt es ja selten sowas wie Sommerferien oder Sommerzeit. Ich meine, in Berlin gibt es ja gerade, weiß man nicht genau, ob es da gerade wirklich Sommerferien gibt. Da gibt es ja genug Themen zu bearbeiten. Aber wenn wir uns jetzt sozusagen, wir steigen mal sachter aus, wenn wir jetzt mal sozusagen belegt, man ist am Strandkorb und Sie hätten als Bildungsministerin keinerlei sozusagen finanzielle Nöte oder Budgetgrenzen, wenn Sie quasi keinerlei Faktoren hätten, die Sie eingrenzen würden und Sie könnten jetzt quasi aus dem Liegestuhl auf einem weißen Blatt Papier die Bildung prägen, was würden Sie sich wünschen?
Also ich würde den Ausbau multiprofessioneller Teams als an Schulen weiter vorantreiben. Damit meine ich, dass wir noch stärker schauen müssen, welche Themen bringen Kinder mit und sie bringen einiges in ihrem Rucksack mit. Und das beginnt bei der Schulsozialarbeit. Da haben wir im Saarland sehr wichtige Schritte auch mit der Kinder- und Jugendhilfe schon eingenommen. Wir wissen aber auch, dass heute Kinder mit gesundheitlichen Problemen kommen. Die sind seelischer Natur. Also das Angebot an schulpsychologischen Möglichkeiten auszubauen, wäre mir auch ein sehr starkes Anliegen, eine Aufgabe, die bei Kommunen oft dann an finanzielle Grenzen stößt. Wir wissen aus dem Startchancenprogramm, dass wir medizinische Unterstützung brauchen. Die klassische, sie wird oft mit dem Label Schulkrankenschwester definiert, aber ich würde es ein bisschen weiter fassen. Ich würde schon sagen, also da, wo Kinder chronische Erkrankungen haben, wo sie vielleicht auch während des Schulbetriebs Anspruch auf medizinische Betreuung haben, all das sind Themen, von denen ich mir wünschen würde, wir könnten sie in Schule noch besser ausbauen. Und daran wäre mir sehr gelegen. Und das setzt natürlich auch Geld voraus, einerseits. Aber ich glaube, es setzt auch voraus, nochmal auf bestehende Strukturen zu schauen und zu gucken, wie können wir die eigentlich noch schlagkräftiger machen.
Das ist ein super Schlusswort. Und ich danke Ihnen für dieses sehr intensive und sehr wirklich lehrreiche Interview. Hat mir sehr gut gefallen, war sehr viel drin. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Arbeit und hoffentlich einen nicht so arbeitsreichen Sommer, der vor Ihnen liegt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Heinz. Ich wünsche Ihnen auch einen tollen Sommer und einen guten Start allen jetzt schon ins neue Schuljahr.